Namaste, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Yoga Coach Podcast mit Saraswati, dein Podcast zum Thema Yoga Philosophie und Persönlichkeitsentfaltung.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yoga Coach, unserem Podcast. Namaste, Saraswati.
Namaste, Rebecca.
Wir haben in einer unserer letzten Folgen die Zuhörer gebeten, Themen einzureichen, beziehungsweise sie konnten sich Themen wünschen. Mhm. Ein Wunschthema bearbeiten wir heute. Es wird um Beziehung, Streit und Sex gehen aus, hilf mir, Tantra, yogischer Sicht.
Mhm.
Ja?
Ja.
Okay. Wenn ich das Thema Tantra höre, dann geht es mir wahrscheinlich so wie vielen Zuhörern. Da hat man sofort Bilder im Kopf. Ich arbeite jetzt erstmal das Klischee ab.
Ja.
Du kannst es dann wieder entkräften oder auch nicht. Ich bin gespannt. Ich bin nämlich nicht vorbereitet. Also nur so rudimentär, weil ich wissen will, was du erzählen willst oder erzählen wirst. Also wenn man das Wort Tantra hört, dann denkt man automatisch, ja, da sind ganz viele nackte Menschen in einem Yoga-Raum oder wo auch immer. Und am Ende vom Kurs haben die Sex.
Genau, das ist das Bild. Ja, also man muss, wenn man Tantra hört oder wenn man über Tantra spricht, erstmal sagen, dass das ja eine Jahrtausende alte Philosophie ist, erstmal, die sich mit der Göttin und dem Gott beschäftigt, mit dem männlichen und dem weiblichen Prinzip und die Dualität auflöst zwischen beidem.
Mhm.
Also eine Verbindung herstellt oder ein Verweben, das bedeutet Tantra, ein Verweben miteinander, wo es darum geht, zu spüren, ich habe beide Energien in mir oder alles, von dem ich gedacht habe, dass es eine Dualität wäre, wie Tag und Nacht, Hass und Liebe, zu erkennen, dass es ein und dasselbe ist, also das aufzulösen. Und aus der Tantra-Philosophie ist dann ein Weg des Handelns auch entstanden. Also es ist ja ein ganz praktischer Weg, weil das, wie willst du das machen? Du kannst nicht darüber sprechen, du musst das erfahren. Und aus diesem praktischen Weg ist dann irgendwann später der Hatha-Yoga entstanden als Strömung, so wie wir ihn heute im Westen kennen, auf der Matte. Da hat es ja dann gar nichts mehr mit Sex zu tun. Und wie gesagt, der Tantra an sich hat dann ursprünglich auch nicht unbedingt was mit Sex zu tun. Das Besondere an dieser Philosophie ist einfach nur, dass der Sex nicht ausgeschlossen wird, sondern dass die Tantriker von vornherein gesagt haben, Sexualität ist etwas völlig Natürliches. Es gehört zum Menschsein dazu. Also befassen wir uns auch damit und finden Wege, Sexualität so zu leben, zu transformieren, dass es erfüllt, dass es Meditation ist und dass wir über die Sexualität genau das erfahren können, dass es alles eins ist.
Mhm. Ja.
aus diesem Weg sind nochmal unterschiedliche Strömungen, rote, weiße, linke, rechtshändisch, was auch immer entstanden. Der Buddhismus ist daraus entstanden.
Der Buddhismus ist daraus entstanden?
Ja, irgendwann, viele tausend Jahre, haben wir die gleiche Wurzel.
Echt?
Und dann ist aber im Prinzip auch wieder eine Strömung daraus entstanden, die sehr stark mit Disziplin arbeitet, genau wie der Hatha-Yoga auch. Also ich finde immer, das ist ein sehr männlicher Umgang, um etwas zu überwinden. Ja, so ist eine Vorstellung, etwas, also die Dualität zu überwinden. Während nach meinem Gefühl die vielleicht die klassisch tantrischen Yoginis, es waren ja oft auch Frauen in Indien, die diese Philosophie praktisch weitergegeben haben, die von der Haltung eher durchgehen. Sie sagen, ich transformiere nicht über Askese, sondern ich durchlebe alles. Ich glaube, so könnte man das grob sagen, dass die einen sich für die Disziplin entschieden haben und die Meditation und die anderen sich für das Erleben entschieden haben. Und der tantrische Weg ist definitiv der des Erlebens. Das heißt, wenn ich aufhören möchte zu rauchen, dann versuche ich das nicht zu transformieren, indem ich jetzt nach und nach jeden Tag eine Zigarette weniger rauche, bis ich keine mehr rauche, sondern ich rauche mal richtig. Osho hat das mal sehr schön in einem Buch beschrieben. Er hat gesagt, ja, dann rauch doch, wenn du rauchen willst, aber dann hör halt nicht auf damit, zünde dir eine nach der anderen an und zwar so lange, bis dir richtig, richtig schlecht wird davon. Diese Erfahrung, das macht ja auch was mit deinem Körper, kann ja dann dazu führen, dass du sagst, okay, jetzt bin ich satt, ich muss einfach nicht mehr rauchen.
Mhm.
Ja, so, also dieses Durchgehen. Und der Tantriker oder die Tantrikerin, die geht eben auch durch die Sexualität durch. Also die versuchen gar nicht erst irgendwie diese Energien, die sexuelle Energien zu transformieren oder in Meditation umzuwandeln oder in Liebe umzuwandeln, sondern sie sagen, nee, ich lebe die voll aus, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist es gut. Und dann lassen sie auch die Sexualität hinter sich. Wie alles.
Leben die das den ganzen Tag dann aus?
Warum nicht? wenn man die Zeit dazu hat, warum nicht? Also das ist ja der Unterschied zwischen Tantrikern oder tantrischem Sex und konventionellen Sex. Konventioneller Sex ist ja sehr geprägt, so wie wir sagen würden, von der Sonnenenergie. Das heißt, es fängt schon ziemlich heiß an, es spitzt sich dann zu und fällt rapide ab und ist fertig.
Mhm.
Während der tantrische Sex, der kann tagelang gehen, der kann nächtelang gehen, weil der ja nicht anstrengend ist.
Wieso ist der nicht anstrengend?
Weil der keine Erwartungshaltung hat, wo es hingehen soll. Da ist dieses Ziel, ich muss jetzt zum Höhepunkt kommen, nicht da. Diese Vorstellung wird, also es kann sein, dass man zum Höhepunkt kommt, es kann aber auch nicht sein. Also Es ist einfach ein Weg des Erfahrens und ein Weg der praktischen Liebe. Und der Intimität, der Begegnung, der Meditation. Und es hat dann nichts mit der Zielorientierung zu tun. Ah, das und das ist Sex, das und das müssen wir dann machen. Dann müssen wir irgendwie ein Vorspiel haben. Dann müssen wir vielleicht dafür sorgen, dass die Frau auf jeden Fall noch zum Höhepunkt kommt, dass der Mann danach kommen kann oder gleichzeitig kommen kann. Und danach ist irgendwie fertig. Und dann drehen sich ja beide um und es war dann mehr oder weniger schön.
Mhm.
Diese Art von Sex führt ja schnell dazu, dass das irgendwie witzlos ist, reizlos ist, weil das wiederholt sich ja immer. Und es ist ja kein sinnliches Erfahren in dem Moment, sondern eher ein Bestreben, etwas zu wiederholen, was irgendwann mal richtig toll war, oder etwas zu versuchen zu erleben, von dem man sich vorstellt, dass man das gerne erleben möchte.
Mhm. So, und wie ist es beim Tantra? Also gibt es dann bestimmte, ich kann mir es nicht vorstellen, bestimmte Übungen, so wie ich im Hatha-Yoga auch Übungen mache, oder?
Also es gibt tatsächlich Übungen. Also das berühmte Kama Sutra kommt ja aus dem Tantra. Es ist eines von vielen Büchern, ein winzig kleiner Abschnitt der tantrischen Philosophie.
Aha. Das heißt, die westliche Welt hat es zugespitzt auf das eine
Buch. Für die Westler war das natürlich der Hammer, ja, diese Stellungen da zu sehen und diese Bilder zu sehen. Und dann wurde das natürlich jetzt so rausgegriffen und als besonders interessant empfunden. Ist ja auch interessant, sich das anzuschauen. Aber das allein ist noch nicht Tantra.
Mhm.
Das sind ja einfach nur Haltungen. Das heißt, es gibt keine Anweisung, keine Betriebsanleitung, wie du jetzt tantrischen Sex haben solltest, sondern das kann alles sein. Es kann aussehen wie konventioneller Sex. Es kann heiß hergehen und auch schnell wieder vorbei sein. Es kann auch sein, aber es fühlt sich anders an, weil die Personen, die damit involviert sind, die sind in der Präsenz. Die spüren sich, die bleiben aber auch ganz bei sich selbst. Mhm. Während beim konventionellen Sex es häufig so ist, dass man beim Gegenüber ist und die Vorstellung hat, tut es dem Gegenüber jetzt gut? Was erwartet mein Gegenüber von mir? Bin ich jetzt eine gute Liebhaberin oder nicht? Und dann muss ich, dann stehe ich oder dann, oder auch Liebhaber, dann steht man eigentlich immer so ein bisschen unter Stress. Mhm. Das ist beim tantrischen Sex überhaupt nicht so, weil es ja keine Vorstellung gibt, was Tantra ist. Das sind nur Ideen, diese Stellungen, nur Vorschläge. Es gibt auch andere Bücher, wie man sich gegenseitig einfach halten kann. Das ist halt einfach ein praktischer Nutzen, wenn einem vielleicht schlichtweg die Fantasie fehlt, wie ich das machen kann.
Ja.
Und mich da langsam reinzutasten. Aber wenn du mal drin bist, wenn du im Gefühl bist, dann lässt du dich nur noch vom Körper leiten, nutzt die Intelligenz des Körpers, nutzt die Intelligenz der Geschlechtsorgane, die dann Liebe machen und du gehst gar nicht mit dem Kopf mehr rein. Also der Kopf macht da nichts. Während beim konventionellen Sex ja der Kopf oft sehr stark mit drin ist. Also vielleicht sind da noch irgendwelche inneren Bilder, die parallel ablaufen. Sehr viele Kinder, möchte ich sagen, junge oder Teenager werden ja schon mit pornografischen Bildern und Videos konfrontiert. Das ist, das führt natürlich dazu, dass man diese Bilder dann sehr schwer wieder aus dem Kopf bekommt und die dann während dem Sex nutzt, um sich noch weiter aufzuheizen. Und das hat ja dann nichts mehr damit zu tun, dass ich in Begegnung gerade mit jemand anderen bin. Dann bin ich eigentlich woanders. Mhm. Und natürlich spürt es der andere. Man wird es vielleicht nicht unbedingt so klar benennen können, aber er spürt es, es kommt ja an.
Geht es beim Tantra um mich oder um mein Gegenüber? Und wenn du sagst, männliche, weibliche Energie, da, oder also ich hoffe, dass ich es jetzt richtig zitiere, aber da kommen wir eh gleich nochmal hin. Also um wen geht's? Geht es um mein Gegenüber oder um mich?
Also es kann ja immer nur eigentlich um mich gehen, weil ich bin ja diejenige, die ja dann eben den Körper hat, über den ich jetzt erfahre. Mhm. Also kann ich ja nur etwas tun, was mein Körper gerade so empfindet. Und für mich reinfühlen, fühlt sich das für mich gut an, in dem Vertrauen, dass wenn es sich für mich gut anfühlt und ich aber auch mit der Herzverbundenheit beim anderen bin, dass sich das dann für den anderen auch gut anfühlt. Also es bedeutet nicht, dass ich jetzt den anderen nicht mehr im Blick habe, aber es bedeutet, dass ich nicht in die sexuelle Begegnung oder in eine intime Begegnung gehe, aus der Intention heraus, das dem anderen recht zu machen.
Ja, und das klingt alles sehr nach Partnerschaft und sehr nach, ich lebe eine gewisse Intimität mit meinem Partner aus im Tantra, oder brauche ich da nicht eine feste Partnerschaft für? Ich liebe Schubladendenken, deswegen.
Die in der ja gar nicht, ja, und da ist deswegen immer sehr schwierig,
ja, das dann so. Ich wusste, dass das kommt. Ich gebe dir mal die Steilvorlage.
So, was machen wir jetzt mit deinen Schubladen? Ja. Also ich finde ganz wichtig an der Stelle erstmal zu sagen, es ist natürlich schön, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die den tantrischen Weg gehen möchte. Aber wenn du alleine bist, kannst du das natürlich auch alleine gehen. Von was ich auf jeden Fall abraten würde, ist, den Sexualpartner zu wechseln. Das denken ja auch viele, dass wenn man Tantra praktiziert, dass das so beliebig ist.
Ja.
Und dass es Ausdruck von Liebe ist, dass ich ja mit jedem Menschen intim sein kann. Und dass es einfach nur ein Grad meiner Liebesfähigkeit ist, ob ich das schaffe, es mit dem anderen zu machen oder nicht. Also das ist schon auch eine verbreitete Meinung in der tantrischen Szene. Und ich finde aber, das geht gar nicht, weil meine Selbstliebe da an erster Stelle steht. Das heißt, Ich versuche gar nicht, mich zu überwinden. Oder natürlich könnte ich mit jedem intim werden und meine Liebe so weit ausbreiten, dass ich es könnte. Aber nur weil ich es könnte, muss ich das noch lange nicht machen. Weil der Körper alles abspeichert, was er an Erfahrungen gemacht hat, alles in sich aufnimmt. Und da möchte ich schon nicht zu viele Energien in mir drin haben. Und deswegen würde ich nicht den Sexualpartner allzu häufig wechseln.
Das heißt, in den Swingerclub gehen ist jetzt eher ungesund als energetischer.
Das ist für einen Tantriker ein No-Go. Für jemanden, der feinfühlig ist, das. Oh, ich hoffe jetzt, die Swingerclub-Betreiber werden sagen, oh nein. Aber nee, also aus meiner Sicht ist das ein No-Go, weil ich weiß doch gar nicht, wie der andere gegenüber drauf ist und welche Energie er gerade in sich hat, ob der gerade gestresst ist oder wütend ist oder irgendwen hasst oder sonst oder irgendeinen Frust hat. Und dann gehe ich mit dem in eine sexuelle Beziehung. Und wenn ich sogar Geschlechtsverkehr mit der Person habe, mit dem Mann habe, als Frau jetzt gesprochen, dann bin ich der passive Pol, dann bin ich der aufnehmende Pol. Das heißt, ich nehme die Energien auf, die der andere mir gibt. Mhm. Und ich würde nichts anderes aufnehmen wollen außer Liebe. Mhm. Und nicht den Alltagsfrust des Gegenübers. Mhm. Und ich bezweifle jetzt, dass in einem Swingerclub jemand in so in der Präsenz ist und so in der Liebe ist, dass der das auf dem Schirm hat. Ich glaube, die geben halt wahllos vielleicht möglicherweise das, was halt gerade kommt, weil sie sich dessen nicht bewusst sind, dass sie Energie weitergeben. Mhm. Über diesen energetischen Kreislauf können wir noch sprechen, aber ich möchte noch auf das andere raus, was du jetzt gefragt hast. Brauche ich da einen Partner? Also die Tantriker sagen, klar, ist schön, wenn du hast, aber es ist auch wichtig, dass du es ohne Partner auch machst, also dass du auch ohne Partner einen tantrischen Weg gehen kannst.
Wie geht das denn?
Wir haben ja immer beide Energien in uns. Also wir sprechen von der Sonnenenergie und von der Mondenergie. Also die Sonnenenergie wird mit dem männlichen Pol, mit dem positiven Pol gleichgesetzt und die Mondenergie mit dem weiblichen Pol, dem Minuspol, mhm, also den aufnehmenden Pol. Und so wie wir diesen Kreislauf, diesen Energieaustausch in der sexuellen Begegnung austauschen können, kann ich das ja permanent und ständig in mir, indem ich mit diesen beiden Polen arbeite.
Wie denn?
Also entweder mit Atemtechniken. Es gibt sehr viele Atemtechniken aus dem Tantra, wo ich das machen kann, dass wenn ich merke, dass mein Herzchakra, mein positiver Pol ist und in den Geschlechtsorganen der negative Pol ist, um dann Ausgleich zu schaffen, könnte ich auch einfach nach unten ins Becken atmen, vielleicht noch dazu tönen und so ein schnelles oder auch ein unregelmäßiges Atmen praktizieren, um in so eine sexuelle Lust zu kommen, um meine Libido zu erhöhen, mhm, wenn ich das möchte. Oder wenn ich merke, ich denke irgendwie nur noch an Sex und ich habe zu viel sexuelle Energie in den Geschlechtsorganen, ich spüre aber keine Liebe, dann würde ich es gerade andersrum machen. Dann kann ich von unten diese kraftvolle Energie nach oben atmen ins Herzzentrum, und um da wieder einen Ausgleich zu schaffen. Also das jetzt einfach nur energetisch über Atemtechniken. Oder ich finde es sehr schön, mit dem inneren Liebhaber oder der inneren Liebhaberin zu arbeiten, dass wir uns das ganz praktisch verbildlichen, dass wir alles in uns haben, was du glaubst zu brauchen. Du kannst alles in dir andocken, um dich zu nähren. Das ist ja genau die Idee im Tantra, oder ist ja genau das, was wir erfahren möchten, dass es Dualität nicht gibt. Das heißt, ich habe alles in mir, was ich brauche. Da ist schon, ich bin komplett. Die Idee, ich bräuchte einen Partner oder eine Partnerin, ist halt eine Idee, aber ich brauche das nicht. Mhm. Ich kann das ich sollte das nur aus einem Luxus, aus einer Fülle, aus einer überfließenden Fülle herausleben, aber nicht, weil ich jetzt Bedürfnisse habe oder Bedürftigkeiten habe, die der andere bitte erfüllen soll. Weil sonst sind zwei Hungernde nebeneinander, die sich dann früher oder später nur anklagen werden, warum gibst du mir nicht das, was ich brauche? es wäre dein Job. Und wenn man dann noch verheiratet ist, dann ist man noch mehr in diesem Bild drin. Ja, ich habe dich doch geheiratet, damit du jetzt dafür sorgst, dass es mir gut geht, dass ich genährt bin auf den und den Ebenen. Gibt ja unterschiedliche Ebenen, nicht nur die sexuelle.
Ja.
Und das ist halt für die Tantra-Yogini oder für den Tantra-Yogi ganz klar immer so, du musst für dich allein stehen können. Mhm. Ja, und mit dem inneren Liebhaber und der inneren oder inneren Liebhaberin arbeitest du eigentlich so, wie die Hinduisten das mit den Göttern machen. Die haben ja auch ganz, ganz viele Götter, ganz, ganz viele Bilder, um in Beziehung zu gehen mit dem Göttlichen. Aber ich glaube, wenn du sie fragst, sagen die dann auch, nee, natürlich, es gibt nur einen Gott. Aber geh mal in Beziehung mit Gott. Das ist ja so groß und so unspezifisch, dass es sehr schwierig ist, da wirklich eine Beziehung aufzubauen. Und dann kann es einfach helfen, sich da ein Bild von Saraswati, ja, von der Saraswati oder von Lakshmi oder von Parvati oder Shiva oder Vishnu oder wie sie alle heißen, hinzustellen, zu sagen, ich brauche gerade deine Energie für das, was du stehst, das brauche ich gerade in meinem Leben. Und dann gehst du da in Beziehung mit dieser Gottheit. Und genauso ist es mit dem inneren Liebhaber auch. Also du kannst dir da jetzt ein Bildchen hinstellen, aber du stellst es halt viel mehr innerlich vor. Wie fühlt sich das an? Wie würde sich das anfühlen, wenn du den perfekten Liebhaber oder die perfekte Liebhaberin an deiner Seite hättest? Was würde diese Person zu dir im Laufe des Tages sagen? Oder wenn du ins Bett gehst oder wenn du morgens aufstehst, wie würde sie dich berühren? Und wie würde sich das dann anfühlen? Also sich das auch so lebendig halten und lebendig gestalten.
Ist das sinnvoller, erstmal bei sich selbst anzufangen und dann
es ist auf jeden Fall sinnvoller, Partner? Weil ich dann vom anderen unabhängig bin und der Tantriker möchte immer in die bedingungslose Liebe gehen oder in die absichtsfreie Berührung. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ich kann ja nicht in eine absichtsfreie Berührung gehen, wenn ich mir gleichzeitig erhoffe, dass der andere mir jetzt Befriedigung beschafft oder dass er diese Leere, die vielleicht in mir ist, füllt. Mhm. Dann ist es ja nicht absichtsfrei. Mhm. Also eigentlich muss ich dieses Standing haben, zu wissen, ich kann in eine eigene Fülle gehen. Ich kann mich selbst nähren über diesen inneren Liebhaber, dass ich, wenn der andere, warum auch immer, sich abwendet, komme ich damit klar. Mhm. Weil ich habe ja immer noch diese Instanz in mir.
Okay, jetzt hast du mich halbwegs abgeholt, aber was immer noch in meinem Kopf ist, wie läuft so ein Tantra-Workshop ab?
Also ich glaube, dass Tantra-Workshops sehr, sehr unterschiedlich ablaufen. Das hängt ja sehr davon ab, wer ihn leitet und wie die Person Tantra versteht. Es ist wichtig zu wissen, es gibt nicht der Tantra. Also es gibt nicht das und das ist Tantra und das ist kein Tantra. Das Tantra ist absolut authentisches Sein, ist Begegnung, ist Ehrlichkeit, ist Meditation. Und wie du das lebst, wie du das auslegst, das ist sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass du in einen Workshop gehst, da liegst du am Schluss wirklich auf der Matte und hast Gruppensex.
Okay.
Das könnte passieren. Aber es gibt auch Seminarleiter, die wahrscheinlich auf jeden Fall mit Augenkontakt arbeiten, mit Blickkontakt arbeiten. Ich finde, das ist schon die schwierigste Übung, wirklich Blickkontakt zu halten. Schau mal jemand 5 Minuten in die Augen, das wird schwierig. Mhm. Dann wird wahrscheinlich auch viel getanzt und gelacht und sich umarmt. Mhm. Es werden Hände gehalten oder werden Übungen gemacht, wo es darum geht, Energieaustausch zu haben. Also zum Beispiel diese Löffelchenhaltung hintereinander, dass man sich da hintereinander legt, dann weiß man, jetzt werden die Chakren ausgeglichen, und zwar die Person, die hinten liegt, nährt die Person, die vorne liegt. Deswegen sage ich auch immer, wechselt mal. Es ist nicht immer die gleiche Person. Bei Paaren ist es oft so, liegt immer die gleiche Person hinten. Dann weiß man, es ist gut nach dem Streit, sich mal so hinzulegen. Mhm. Aber in einem Workshop wird das oft gemacht nach einer Übung, um wieder einen Ausgleich zu schaffen. Dann diese bekannte Yab-Yum-Haltung, das ist, da sitzt der Mann so in einem offenen Schneidersitz und die Frau sitzt auf dem Schoß, direkt Körper an Körper. Und dann umarmt sich das Paar, da gibt es auch so indische Figuren dazu, hat man vielleicht schon mal gesehen. Sagen wir mal, der eine Arm geht dann oben rum über die Schulter, der andere geht unter die Schulter rum und bei dem anderen andersrum. Da liegen die Chakren auch genau aufeinander, da wird auch ein Ausgleich von beiden Seiten geschaffen.
Ach so, es geht darum, dass die Chakren übereinander liegen.
Ja, es geht darum, Energie auszutauschen. Einen Energiekreislauf herzustellen mit dem anderen dann.
Und das funktioniert so?
Das funktioniert super toll. Und umso absichtsfreier das ist, umso effektiver ist das. Als ich meinen ersten Tantra-Jahreskreis gemacht habe bei der Elisabeth Bott, da hatte ich, das war das allererste Seminar, das ich überhaupt zu dem Thema besucht habe. Da war ein Ehepaar und die haben sich einfach auseinandergelebt und haben gedacht, hey komm, wir probieren einfach mal so ein Tantra-Wochenende, vielleicht bringt uns das irgendwas. Und in so einem Tantra-Workshop werden die Paare ja auch immer getauscht. Also man kann als Ehepaar auch sagen, wir machen alle Übungen zusammen oder als Liebespaar, das geht auch. Aber es ist immer auch ganz gern gesehen, wenn man mal Übungen mit jemand anderes macht, weil es geht ja nicht um den sexuellen Aspekt, sondern es geht um Berührung an sich.
Warum ist das dann wichtig, dass ich da jemand anderen habe?
Um zu fühlen, wie sich das mit jemand anderen anfühlt. Und zwischen einem Paar sind ja oft Emotionen und Verletzungen. Mhm. Und es ist manchmal auch ganz gut zu spüren, wie fühlt sich das an, wenn keine Emotionen, keine Verletzung dazwischen ist, sondern wenn ich es mit jemand zu tun habe, der sich 0,0 für mich eigentlich interessiert. Mhm. Der ist da halt zufällig und der findet mich vielleicht noch ganz nett, aber mehr dann auch nicht. Mhm. Und dann merkst du, was absichtsfrei ist. Mhm. Also ich habe das oft erlebt, dass vor allem Frauen anfangen zu heulen nach irgendeiner Tantra-Übung, wenn sie gestreichelt werden oder irgendwie nur berührt werden, weil sie nach 30, 40, 50 Jahren irgendwie zum ersten Mal gespürt haben, wie das ist, absichtsfrei berührt zu werden. Weil vorher immer diese Intention war, ich berühre dich, weil ich Sex mit dir möchte. Mhm. Und dieser Unterschied, den spürt eine Frau und ein Mann ganz, ganz genau. Mhm. Und jedenfalls habe ich dann in diesem Seminar diese Yab-Yum-Haltung oder das war eigentlich nach dem Seminar, das war noch eine offene Runde. Und ich hatte irgendwie diesen Impuls, mal zu dem Mann zu gehen. Ich hatte an dem Tag eine Übung mit dem und wir hatten uns ganz gut unterhalten. Und dann saß ich nebendran und dann hatten wir irgendwie diesen Impuls, lass uns mal in diese Yab-Yum-Haltung. Und das war so unerotisch lustvoll. Also es war nicht erotisch im Sinne von, dass ich jetzt Sex mit ihm haben wollte, aber es war so lustvoll, weil ich gespürt habe, oh, dem seine Energie, diese männliche Energie von ihm, die nährt mich jetzt gerade total. Und für ihn war das auch so, das war spürbar und hörbar, dass meine weibliche Energie ihn jetzt total nährt. Da hat dieser Kreislauf stattgefunden, ganz spontan, einfach aus so einer Intuition heraus. Die Leute haben dann gefragt, hast du jetzt Sex mit dem gehabt? Und ich denke, seid ihr bekloppt, wir haben Kleider angehabt. Da saßen andere nebendran. Ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee kamen. Die kamen auf die Idee, weil das so lustvoll war. Das ist lustvoll, wenn so ein Energiekreislauf ins Fließen kommt. Und das hatte nichts damit zu tun, dass ich Sex mit ihm wollte. Das habe ich genau gespürt. Und er wollte auch keinen Sex mit mir. Darum ging es nicht. Es ging einfach darum, etwas sich da zu schenken, was bei uns beiden zu diesem Zeitpunkt nicht genährt war. Und am nächsten Tag, als dieser Mann dann in diesem Kreis saß, wir haben immer so Feedbackrunden, war der so präsent, dass die ganze Gruppe gemerkt hat, wo kommt denn der Mann her? Der war vorher gar nicht sichtbar irgendwie. Und dann plötzlich war der in seiner männlichen Präsenz und die Frauen haben gemerkt, huppala, da ist ja ein Mann. Und ah ja, das ist ja gar nicht uninteressant und sind da voll drauf, also auch so auf ihn angesprungen. Und das war, der hat geleuchtet, der hat gestrahlt. Das war irgendwie echt besonders, das so zu sehen. Und es hat mit mir auch was gemacht, war für mich eine ganz tolle Erfahrung. Und darum geht es in einem Tantra-Workshop, solche Erfahrungen zu machen. Und der Seminarleiter bietet dazu einfach immer nur unterschiedliche Übungen an, um Verletzungen aus dem Körper zu bekommen, um dieses Absichtsfreie zu spüren, um einen Weg zu finden, der einen in so eine befreite Sexualität führt. Also ein guter Seminarleiter würde das machen. Mhm.
Zitiere ich jetzt richtig, wenn, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast vorhin von deiner weiblichen Energie gesprochen und von seiner männlichen.
Mhm, ja.
So, ist klar, was jetzt kommt. Nein, ist nicht
klar. Moment.
Ja, aber was mache ich, wenn ich jetzt zwei Männer habe oder zwei Frauen?
Ah ja, das ist egal. Also wir sprechen von Energiepolen, das sage ich eigentlich auch immer ganz gerne in meinen Workshops dazu. Wir haben einen Energiestab in uns und klassischerweise ist es so, dass bei der Frau der positive Pol im Herzchakra, im Brustraum ist und der negative Pol in der Vagina, in der Yoni ist. Mhm. Während beim Mann klassischerweise der Energiestab genau andersrum ist, das heißt, sein Herzchakra ist negativ. Und sein Penis, sein Lingam ist positiv, wodurch ja dann die Anziehung stattfindet. So, jetzt ist es aber nur ein Energiestab. Das heißt, dieser Energiestab, der wendet sich auch mal, so dass es sein kann, dass eine Frau aktiv ist, sexuell aktiv ist und vielleicht weniger gerade mit ihrer Liebe verbunden ist, vielleicht. Und der Mann gar kein sexuelles Interesse hat und eher in seiner Verbundenheit ist. Das hat mit dem Geschlecht nichts zu tun, sondern wir sagen einfach nur Mann, Frau als, weil was, wie willst du sagen? Aber das ist, wenn ich jetzt Mann sage, dann meine ich einfach nur, also dieser negative Pol ist oben, der positive Pol ist unten und bei der Frau andersrum.
Das heißt,
aber das wandelt sich.
Das heißt, wenn ich jetzt ein männliches Pärchen hätte und dann könnte das sein, dass bei dem einen der Minuspol oben ist und bei dem anderen der Pluspol oben.
Also wahrscheinlich, wenn sie ein sexuell aktives Paar sind, dann wird es so sein, dass die Pole gegensätzlich sind, dann stimmt die Anziehung. Mhm. Sonst würden sie wahrscheinlich kein Paar werden. Mhm. Aber ist das wichtig, das ist ein Energiestab. Das heißt, Energie ist etwas, was sich sofort verändern kann. Und wenn das ein Spiel wird, dass sich das mal so ändert, dann ist es Tantra. Dann ist was Lebendiges da.
Okay.
Weil die Frau kann ja durchaus, die Frau muss ja nicht immer, weil man jetzt sagt, die ist der passive Pol, die Mondenergie, das heißt ja nicht, dass die Frau immer nur passiv ist und immer nur empfängt. Es fällt ihr natürlich leichter und es ist im Prinzip so auch ihr Prozess, das zu lernen, wirklich anzunehmen und sich wirklich zu öffnen. Aber das ist ja auch etwas, was der Mann lernen sollte. Und dann kann die Frau, dann kann ja die Frau auch mal lernen, aktiv zu werden und sagen, ich möchte das jetzt. Mhm. Und ich gebe dir das jetzt. So wandeln sich die Pole immer. Auch innerhalb jeden Paares kann es sein, dass die Pole so sind, dass beide oben negativ im Herzchakra sind und unten positiv in den Geschlechtsorganen. Das wird dann eine Beziehung sein, die wenig mit Liebe und Verbundenheit zu tun hat, die vielleicht nicht so miteinander reden, aber die viel und guten Sex haben. Mhm. Und andersrum, wenn beide den Pluspol im Herzchakra haben und den Minuspol unten, dann wird es eher so sein, dass die wahrscheinlich keinen Sex mehr miteinander haben, aber gute Freunde sind. Sind ja viele. Und es gibt nicht wenige Paare. Zeitgeist ist es wirklich, dass ganz viele Frauen in der Sonnenenergie unterwegs sind, das heißt sexuell aktiv sind und fordernd sind und das im Herzchakra Minus tragen und es ganz viele Männer gibt, die passiv sind. Das ist Zeitgeist im Moment gerade. Mhm. Und eigentlich, so empfinde ich das zumindest in meinen Coachings, weil, wie gesagt, die Leute, die damit glücklich und zufrieden sind, kommen logischerweise nicht zu mir. Aber die zu mir kommen, die sagen, ja, das gefällt mir nicht. Also das sagen die Frauen, ich möchte nicht immer in die Sonnenenergie gehen. Ich möchte nicht immer die Aktive sein. Ich möchte nicht immer die sein, die für meinen Mann mitdenkt. Oder für die Frau mitdenkt, das spielt ja dann keine Rolle, es geht nur um die Energie, die sie gerade in sich trägt, sondern sie sagt, es würde mir leichter fallen und ich fände es eine schöne Erfahrung, wenn ich mal der passive Pol sein darf und empfangen darf. Das fällt der Frau leichter. Oder die energetisch die Frau ist. Und der Mann hat erstmal keine Notwendigkeit, in die Sonnenenergie zu gehen, nach meiner Erfahrung, weil das ist ja super bequem, wenn du der annehmende Pol bist. Sprich, wenn die Frau um den Mann dauernd außen rum rennt und sagt, ich mach das und ich mach das und das und das für dich und ich fordere von dir das, das und das, dann wird es wahrscheinlich eine Energie sein, die der Mann von seiner Mutter kennt. Ich mache alles für dich und dafür fordere ich das und das von dir. Mhm. Und es führt dazu, dass der Mann in eine Verweigerungshaltung geht und sagt, ja, mit meiner Mutter habe ich keinen Sex. Und da hat die Frau natürlich keinen Bock, weil sie merkt dann im Moment mal irgendwie, ich will keine Mutter sein und ich möchte auch keinen kleinen Jungen an meiner Seite haben.
Ja.
Und das ist oft so ein Punkt, auch wieder geschlechtsunabhängig, wo eine Beziehung ins Kippen gerät, weil dann wird da eine Projektion offenkundig, die da hätte besser nicht stattfinden sollen. Oder eine Verwechslung hat da stattgefunden, die natürlich unsexy ist, die natürlich nicht tragfähig ist. Und dann geht es in einem Coaching darum zu schauen, okay, sortieren wir uns mal, wer möchte denn energetisch die Frau sein? Wer fühlt sich denn in dieser Mondenergie wohl? Wer möchte dann diese Erfahrung machen, anzunehmen, geliebt zu werden? Und wer möchte denn in die Sonnenenergie gehen? Wir hatten das Gefühl, dass es vielleicht erstmal anstrengend ist, aber vielleicht etwas auch mit dem Selbstwert macht oder auch mit der Präsenz macht, wenn die Entfaltung über die Sonnenenergie geschieht, über dieses Zielstrebige und über die Hitze und über das Aktive. Mhm. Ja, und dann, wenn man sich da sortiert hat, und das ist halt oft so nach Geschlechtern dann geteilt, aber wie gesagt, bei Gleichgeschlechtlichen ist es auch oft eigentlich klar, wer in welche Energie gehen möchte, weil es der Person leichter fällt, aus dieser Energie herauszuhandeln. Das ist die natürlichere und leichtere Energie. Mhm. Und das hat was mit Wachstum zu tun, das hat was mit Erwachsensein zu tun, in die entsprechende Energie zu gehen, aus meiner Sicht. Mhm. Und es ist eine schöne, schöne Erfahrung für eine Frau, geliebt zu werden und diese genährt zu werden über den Partner. Und ob es dieser Partner dann im Innern ist, der innere Liebhaber, der im Außen ist, das sollte erstmal keine Rolle spielen. Aber diese Passivität zu leben. Weil wir es ja nicht gewöhnt sind. Wir sind nicht gewöhnt, etwas anzunehmen.
Stimmt.
Und für den Mann ist es spürbar im Übrigen, also wenn es jetzt in der Außen ist, ob die Frau sich wirklich sexuell ganz geöffnet hat für ihn und ihn wirklich, wirklich empfängt, energetisch oder auch über die Yoni. Das macht einen Unterschied für ihn. Mhm. Und auch für den Mann macht es einen Unterschied, ob die Frau fordernd ist in ihrer Yoni oder ob sie frei ist, einfach nur anzunehmen, was er ihr geben möchte. Mhm. Und dadurch entsteht eine größere Entspanntheit in der Sexualität.
Das heißt, über das Coaching oder über Tantra im Allgemeinen, also wenn ich das praktiziere, kann ich auch so ein Ungleichgewicht, das vielleicht entstanden ist, also ich bin gerade bei dem Mutter-Sohn-Verhältnis nochmal, sowas kann ich auflösen. Unter Umständen.
Also ich kann immer gar nichts auflösen, aber das Paar könnte die Entscheidung treffen, das aufzulösen und dann gucken, was übrig bleibt. Also ich frage in einem Coaching immer, wie war das am Anfang der Beziehung? War das eine Liebesbeziehung oder war die Motivation, ich habe eigentlich einen Papa gesucht oder ich habe eigentlich eine Mama gesucht? Wenn man sich das eingestehen kann, dann wird es sehr schwierig, da eine Liebesbeziehung draus zu machen. Wenn am Anfang die Erotik nicht gestimmt hat, also die Körper sexuell nicht zusammengepasst haben, dann wird es sehr schwierig, etwas daraus zu machen, dass es dann passen. Weil das ist, entweder es passt oder es passt nicht. Aber wenn ich jetzt mit einem Paar zu tun habe, die sagen, ja, wir hatten am Anfang eine sehr beglückende und eine sehr reiche Sexualität und ich glaube, meine Motivation war Liebe, dann, aber wir sind jetzt irgendwie ganz woanders, dann finde ich, kann man da gut wieder drauf aufbauen. Mhm. Also ist jetzt nicht unmöglich bei dem ersteren Paar, aber es wird schwierig. Weil wenn ich keine Lust habe, in eine Intimität zu gehen mit dem anderen, dann, also da gehören halt Nummer zwei dazu.
Klar, ja. und wie oft sollte ich Tantra dann machen in so einer Beziehung?
Das ist eine sehr schöne Frage. Das finde ich eine sehr schöne Frage. Die finde ich gut, weil die Tantriker sind nicht romantisch. Wir haben nicht diese Vorstellung, so wie man im Film sieht, dass sich Sexualität spontan entwickelt, weil man sich jetzt irgendwie einen heißen Blick zugeworfen hat, ja, und dann kommt eins zum anderen. Das passiert vielleicht am Anfang einer Beziehung, aber dann auch wieder nicht. Und mal ganz ehrlich, ein Paar, das länger zusammen ist und womöglich noch Kinder hat, wann sollen die denn bitte Sex haben? Die haben ja gar keine Zeit dafür. Es sei denn, sie planen sich das ein. Und also meiner Sicht ist definitiv so, planst dir ein. Du hast doch deinen Terminkalender so oder so voll, kannst ja noch hier und da Termine einsetzen. Das ist mein Date mit meiner Partnerin, mit meinem Partner für Sex oder für eine intime Begegnung, sagen wir mal so. Ob Sex draus wird oder nicht, das kann man ja dann immer noch schauen. Wobei, ich würde sagen, am besten jeden Tag. Jetzt geht der Schocker los.
Sportlich.
Aber, genau, wenn man so an eine konventionelle Sache denkt. Tantrischer Sex kann ja auch praktiziert werden, unabhängig davon, ob der Mann erregiert ist oder nicht. Also ob der jetzt einen steifen Penis hat oder nicht, das spielt gar keine Rolle, weil man kann ja auch weich einführen. Die Tantriker machen das auch. Weil es ja immer nur Austausch von Energie ist. Mhm. Und dann geht es darum, einfach 5 Minuten miteinander verbunden zu sein und diesen Energiekreislauf fließen zu lassen. Jetzt kommen wir drauf zurück. Da heißt derjenige oder diejenige, die den positiven Pol im Herz hat, gibt diese Positivität an den negativen Pol des anderen im Herzraum ab. Das bedeutet, ich lasse Liebe zum anderen über meinen Herzraum fließen, weil ich davon gerade viel im Überfluss habe. Diese Person atmet es nach unten in die Geschlechtsorgane und gibt es über den eigenen Geschlechtsorgan zu den anderen Personen rüber, weil die hat ja dann unten den positiven Pol, gibt es dann zum negativen Pol der anderen Person und dann geht der Kreislauf wieder nach oben ins Herzchakra. Ich habe das jetzt extra neutral gesagt vom Geschlecht. Im Prinzip reicht es auch, beieinander zu liegen und diesen Kreislauf fließen zu lassen. Wobei im Tantra jetzt im Speziellen dem Lingam, dem Penis, auch Heilkräfte zugeordnet werden. Genauso auch wie der Yoni, wenn sie dann intelligent zusammengeführt werden. Intelligent im Sinne von, lass die Geschlechtsorgane entscheiden, was sie tun wollen oder ob gerade der Penis ganz am Anfang in der Yoni ist oder ganz tief in der Yoni ist. Mhm. Weil die Frau, also jeder Mensch hat alle Verletzungen im Körper abgespeichert, alle traumatischen Erfahrungen sind im Körper abgespeichert, ob man sich daran erinnert oder nicht. Und im Speziellen im Beckenboden, in der Vagina, werden Spannungen aufgebaut durch traumatische Erfahrungen, die dann durch den Penis sehr schön aufgelöst werden können, wenn er nicht fordernd ist, wenn er nicht hart ist und wieder für neue Verletzungen sorgt. Und gerade diese Weichheit ist für eine Frau, wenn sie sich darauf einlassen kann, sehr, sehr heilsam. Insbesondere, wenn sie merkt, sie hat Verspannungen in der Vagina, dem Partner dann zu sagen, du bleib doch mal an der Stelle ein bisschen länger, damit wir warten können, bis sich die Spannung hier im Gewebe aufgelöst hat. Und normalerweise beim konventionellen Sex würde die Frau das schon spüren, oh, da ist jetzt eine Verspannung, das fühlt sich nicht gut an. Und dann würde sie aber wahrscheinlich von der Tendenz her schneller machen in der Bewegung oder den Partner dazu motivieren, dass er schneller in die Bewegung reingeht, damit sie da nicht hinspüren muss, damit sie diese Stelle nicht spürt. Und die tantrische Frau würde sagen, nee, mach mal Pause. Wir warten, ich atme da mal kurz hin. Und dann kann auch sein, da fließen mal Tränen oder so. Aber das ist was sehr, sehr Heilsames und daher auch etwas Heiliges. Also da sprechen wir von einer heiligen Beziehung, von einer heiligen Sexualität. Das ist für mich heilig, weil es heilsam ist.
Ja. Wie wird der Mann denn geheilt?
Auch durch die Vagina oder auch durch das Herzchakra der Frau, durch die Liebe, die bedingungslose Liebe, die er von ihr bekommt, weil es ja für den Mann vielleicht auch eine erste Erfahrung ist, bedingungslos geliebt zu werden mit seinen Ecken und Kanten und mit dem, was vielleicht sonst noch im Alltag war und ohne fordern zu sein. So wie die Mama, du musst jetzt aber noch das und das machen. Sondern einfach, ne, hey, du kriegst meine Liebe und hier fließt sie. Das ist ja für den Mann auch sehr heilsam. Aber auch über dieses, ich nehme, also wenn der Mann über die Vagina einfach aufgenommen wird, weil sie weich ist, weil sie weit ist und weil sie aufnehmend ist. Und konventioneller Sex, da hören wir schon, die möchten immer die enge und harte Vagina, die Reibung erzeugt oder die eben Reibung ermöglicht. Aber durch diese Reibung im konventionellen Sex, das führt einfach nur dazu, dass man nichts spürt. Weil würdest du jetzt deine Hände den ganzen Tag aneinander reiben, würdest du ja auch nichts mehr spüren, oder? Wenn du abends was berühren möchtest. Genauso ist es mit den Geschlechtsorganen auch. Also wenn du jetzt diesen tantrischen Weg der Sexualität lebst, dann ist es am Anfang auch so, dass Paare fragen, was soll das denn? Ich spüre doch gar nichts. Ja, das dauert einen Moment, bis man lernt, wieder sensitiv zu werden und bis man lernt, Energien zu spüren. Und das ist dann Ekstase, wenn man gelernt hat zu spüren, wie dieser Energiekreislauf wieder in Fluss kommt. In sich alleine oder in der Partnerschaft. Mhm.
Ja. ja, ach Gott, ich habe jetzt gerade so viele Fragen auf einmal im Kopf.
Aber jetzt nochmal, entschuldige, jeden Tag, also dieser, das sage ich ein bisschen überspitzt, weil es auch Stress rausnimmt. Weil meistens ist es ja in der Partnerschaft so, dass einer ganz viel Sex will und der andere gar nicht. Und es nimmt Stress raus zu sagen, okay, lass uns mal auf diesen tantrischen Weg einigen. Sprich, wir gehen jetzt nicht in die Action, sondern wir gehen einfach nur in die Begegnung. Und dann können es auch nur 5 Minuten sein. Oder einmal in der Woche zu einem richtigen Event mit Ritual, mit schön Schmücken und Musik und Duschen vorher und was weiß ich was alles. Wie man das für sich dann passend kreiert, dass es in den Alltag passt, das kann man ja dann nochmal schauen. Aber ich finde, die Regelmäßigkeit ist wichtig. Da sagen die Tantriker ganz, ganz klar, Leute, wie kommt ihr denn auf die Idee, dass man Sex einfach spontan kann? Du lernst doch alles, du lernst lesen, du lernst schreiben, du lernst doch alles durch die ständige Wiederholung, genauso auch Meditation. Und wenn du nicht regelmäßig Sex hast, was willst du dann lernen? Dann lernst du nur, dass sich etwas in dir aufstaut, dass du dann irgendwann wieder entlädst. Aber das hat nichts damit zu tun, mit einer Meditation, mit einem absichtsfreien Handeln oder freien Handeln. Nur mal kurz noch, um da drauf einzugehen.
Tantra ist wie Zähneputzen, nur schöner.
Genau.
So hätten wir den auch rausgehauen. ich würde gerne nochmal zum Thema Beziehungen kommen. Du hast gesagt am Anfang, ist das ein anderes Miteinander? Wie läuft denn eine Beziehung aus yogischer Sicht ab, wenn wir die Tantra-Komponente da jetzt mal mit reinnehmen? Wie sieht das aus?
Also egal, ob du jetzt Tantriker bist oder nicht, wirst du immer unterschiedliche Phasen in der Beziehung haben, das kennt jeder. Also wir kennen die rosa-rote Wolke, da war irgendwie wahrscheinlich, die meisten waren da schon mal drauf. Mhm. Und diese rosa-rote Wolke hält so 2-3 Tage an, bis zu 2 Jahren, wenn du Glück hast oder auch Pech hast. Aber das ist halt verliebt sein. Und das ist ja sehr eng, mitunter sehr symbiotisch und sehr, ja, wir verstehen uns blind und bei uns ist jetzt alles besser, als es bisher war. Ich sehe den anderen auf dem Thron, der andere lässt mich auf meinem Thron, alles ist gut. Für mich ist es immer so ein kleines Geschenk vorab, wie Liebe sein könnte, wenn sie frei wäre. Okay, dann kommt aber irgendwann diese zweite Phase und in dieser zweiten Phase kommst du an deine Verletzungen dran, kommst du an deine wieder Traumata dran, verletzt, also irgendwas, das schlechte Erfahrungen, die du gemacht hast, an dein System, so wie du halt nun mal tickst, ran, weil wenn du dein Herz komplett öffnest und du liebst, dann ist ja nicht nur Liebe in deinem Herz, sondern da ist alles drin, da ist Trauer drin, da ist Wut drin, da sind Ängste drin, alles ist da drin. Also das heißt, wir können leider nicht selektieren. Also wenn ich bereit bin, mein Herz zu öffnen, dann kommt plötzlich alles. Und an der Stelle ist es wirklich sehr schade, wenn wir uns das nicht bewusst machen, dass es nicht der Partner ist, der dafür sorgt, dass es mir jetzt schlecht geht, sondern dass der Partner mich lediglich darin angetriggert hat, zu spüren, dass es mir schon die ganze Zeit schlecht geht. Nur, dass ich dieses Gefühl in mir noch nicht aufgearbeitet habe. Also den anderen in auf seinem Thron an der Stelle zu lassen, das wäre sehr, sehr schön. Es gelingt aber den meisten nicht. Und ehrlich gesagt, ist mir auch nicht gelungen in meiner Beziehung. Da ist dann diese Verwechslung erstmal groß, dass man denkt, der andere ist jetzt schuld daran, dass es mir schlecht geht. Und da kommen alte, abgespeicherte Gefühle nach oben, die zu irgendeinem Zeitpunkt, warum auch immer, nicht gelebt werden konnten. Und wir sprechen in dem Moment von Emotionen. Und wenn ich merke, dass ich emotional bin, dann fängt diese zweite Phase an, mit meinen Emotionen zu arbeiten. Wie auch immer. Ich gehe auf Seminare. Ich mache einen Yogakurs, ich gehe auf in den Coaching und werde mir bewusst, wo stehe ich und was ist eigentlich gerade los mit mir. Du merkst, dass du emotional bist an allererster Stelle, dass du keinen Blickkontakt mehr halten kannst mit deinem Partner.
Aha, interessant.
Ja. Wenn du deinem Partner in die Augen schauen kannst und ihn anbrüllen kannst, dann weißt du, es ist ein Gefühl, es ist authentisch und du bist jetzt gerade wütend aus gutem Grund. Wenn du aber merkst, du kannst nicht in die Augen schauen, dann weißt du, du schwimmst gerade in was ganz anderem. Der andere hat es angetriggert, ja, okay, aber der hat damit gar nichts zu tun. Und wenn du merkst, dass du emotional bist, und das gelingt mir aber auch in der Beziehung und das würde ich jedem empfehlen, dann benenne es, sag dem anderen irgendwas, keine Ahnung, von mir aus, ich bin emotional, wobei das schon echt ein Hardcore-Satz ist, wenn man gerade emotional ist. Kann auch einfach sein, man einigt sich darauf zu sagen, hey, wenn ich aus dem Streit rausgehe, dann verlasse ich nicht dich, sondern dann übernehme ich die Verantwortung für meine Emotionen und verlasse den Raum deswegen, weil ich die Emotionen nicht an dir auslassen möchte.
Boah, da muss man aber schon ziemlich stark und klar sein.
Musst du richtig stark sein.
Also wenn ich auf 180 bin, dann muss ich mich erstmal zurückziehen und sortieren und komme dann gerne wieder zurück und sag dann, okay, ich bin jetzt gerade wütend oder sonst irgendwas oder sauer, aber ich kann das in der Situation, kann ich das überhaupt nicht.
Benennen? Ja gut, du musst, also es reicht ja.
Also benennen kann ich das schon, also ich merke dann schon.
Ja, aber das reicht ja. Und wenn du dann rausgehst, ist ja wunderbar, weil dann kriegt es der andere nicht ab. Und was du da, wie du dann mit deinen Emotionen umgehst, ist dir überlassen. Die Tantriker klassischerweise schütteln sich, tanzen, gehen joggen, gehen Radfahren, irgendetwas Körperliches machen, damit das, was im Körper abgespeichert ist, raus kann. Und also ich mag gerne diese Osho Kundalini Meditation, die mache ich aber immer verkürzt, nicht eine Stunde, die mache ich dann so eine halbe Stunde. Und wenn ich dann merke, ich kann meinem Partner wieder in die Augen schauen, dann weiß ich, okay, jetzt ist es gut. Mhm. Ja, Du merkst auch, dass du emotional bist, wenn du in so eine Hab-Acht-Stellung gehst, wenn du das Gefühl hast, du wirst gleich angegriffen deinem Partner gegenüber, wenn sich Themen und Muster ständig und ständig wiederholen. Das hat nichts mit dem Partner zu tun, das sind deine eigenen Muster. Wenn du Tage und Wochen lang schmollst, wenn du dich auf Vergangenes beziehst, das ist so typisch, weißt du, du hast das, das und das gemacht und dann hast du das, das und das gemacht. Oder manchmal auch der Körper ist zusammengezogen, fühlt sich gelähmt an, taub an. Oder man ist sehr müde, man hat den Impuls, sich einzurollen, unter eine Decke zu kriechen und nicht mehr aus dem Bett zu kommen. Das ist ein Anzeichen für Emotionalität. So insgesamt Rückzug. Ja, dann weiß man, ich bin emotional. Und es ist immer gut für sich zu benennen, ich bin emotional. Ich merke, ich habe die Tendenz, ich lege mich jetzt ins Bett und will nicht aufstehen. Oder der andere kann auch erkennen, okay, der Partner ist jetzt emotional, ich kann es einschätzen, es hat nichts mit mir zu tun, sondern er arbeitet gerade an seinen alten Themen. Nur halt wichtig, nicht diesem Impuls zu folgen, sich wirklich einzurollen und ins Bett zu legen, weil es wird dadurch nur schlimmer, weil dann kommt man in so eine Abwärtsspirale rein, aus der man nur sehr schwer wieder rauskommt, sondern beim ersten Anzeichen, ich habe die Tendenz, nach Rückzug in die körperliche Bewegung zu gehen. Um es loszuwerden, um wieder in die kraftvolle und in die gesunde Persönlichkeit, in den gesunden Anteil zu gehen.
Und der Partner hat aber in der Situation nur die Möglichkeit, das zu erkennen und den anderen sein zu lassen.
Ja, klassisch ist ja, dass dann der eine ist emotional, der andere wird emotional. Paare finden sich ja auch immer so ideal, ja, dass die Trigger genauso passen. Ja, also ich werde tendenziell emotional, wenn man mich stehen lässt. Ja, ich hasse es, wenn man mich stehen lässt, kriege ich zu viel. Aber natürlich mittlerweile weiß ich, okay, das hat was mit meinen Erfahrungen zu tun. Und heute kann ich damit gut umgehen, weil wenn ich allein stehe, habe ich ja wieder meinen inneren Liebhaber. Oder meine innere Mutter oder meinen inneren Vater oder die Göttin oder der Gott, wie auch der Gott, mit wem auch immer du arbeiten möchtest. Und dann fängst du dich selbst auf in der Situation und tust etwas ganz bewusst, damit es dir wieder gut geht. Aber das ist schon, da brauchst du, das bedeutet Erwachsensein. Alles andere ist noch, wir bewegen uns auf kindlicher Ebene und sind in einer kindlichen Beziehung, die an den anderen Anforderungen stellt, die der andere nicht erfüllen kann. Das ist die zweite Phase, also und das ist richtig Arbeit. Und ich glaube, die zweite Phase geht keiner durch, jedenfalls nicht bis zu Ende, wenn er den anderen nicht wirklich liebt. Also es ist innerhalb einer Beziehung sehr viel leichter, an diesen traumatischen Erfahrungen zu arbeiten. Leichter im Sinne von, weil es dich mehr herausfordert. weil du immer wieder damit konfrontiert wirst, mit deinen Trigger. Und solange, bis die Trigger nicht mehr da sind, bis du merkst, jetzt ist es geheilt.
Ach, das kann ich abbauen dann.
Ja, das baut sich ab. Bleibst ja nicht immer und ewig in deinen Emotionen verhaftet. Wenn es draußen ist, ist draußen, sage ich immer. Deswegen, also kann ja sein, du schüttelst dich, du tanzt, du fängst an zu schreien. Manchmal gehe ich in so eine Meditation und denke, es ist alles okay und ich mache es trotzdem und dann erlebe ich mich plötzlich brüllend und schreiend oder heulend. Und dann denke ich, oh, wo kommt denn das her? Oh, egal, was draußen ist, ist draußen. Und Hauptsache, ich fühle mich danach wieder gut.
Ja, die Emotionen, klar, aber kann ich auch Trigger abbauen?
Ja, natürlich. Die Trigger hängen mit den Emotionen zusammen.
Ja, wenn aber ich habe Emotionen jetzt so verstanden, dass es halt anlassbezogen ist in dem Moment. Also ich bin heute sauer, weil mich das und das getriggert hat. Aber in der nächsten Situation, die in 3-4 Tagen oder 4 Wochen oder 4 Monaten sein kann, ist es der gleiche Trigger und dann bin ich wieder an dem Punkt und habe wieder diese Emotion.
Und dann darf ich an der Stelle meinem Partner danken, dass er mich nochmal daran erinnert hat, dass ich das noch nicht in mir geheilt habe. Weil wäre es in mir geheilt, würde es mich nicht mehr triggern. Heute triggert mich das nicht mehr, wenn man mich stehen lässt.
Ja, weil du ich dann
geheilt habe.
Okay, weil du dann wirklich durchgegangen bist.
Weil ich durchgegangen bin. Weil ich für mich diesen Schmerz mal zugelassen habe, zu fühlen, wie das ist, stehen gelassen zu werden.
Ja.
Ja. Und dann habe ich da ganz bewusst reingefühlt. Und wenn ich reingefühlt habe, ist es draußen. Und wenn es draußen ist, ist es geheilt und fertig. Und dann triggert mich das nicht mehr. Dann fällt es mir vielleicht nicht mal auf, wenn man mich stehen lässt, weil es mir gut geht damit.
Okay, hab's verstanden.
Und von daher ist es ein tantrisches Paar würde immer den anderen wertschätzen und ehren, dass der andere dafür bereit ist, mit mir diesen Weg zu gehen, mich darin auszuhalten, in dem, wie ich bin, mit meiner Schwierigkeit.
Ja.
Und in aller Geduld und in aller Liebe und Zuneigung immer wieder die Person ist, die die A-Karte in der Hand hat und mich halt antriggert, weil die Person mir am nächsten steht,
ja,
und deswegen mich natürlich am leichtesten antriggern kann. Und so sehe ich dann, also muss man im Partner den Lehrer und die Lehrerin auch sehen, die spirituelle Lehrerin und den spirituellen Lehrer.
Mhm.
Und das passiert ja oft nicht bei Paaren, die emotional sind, die sich in dieser zweiten Phase befinden. Die gehen in so eine Hab-Acht-Position und werden dann nicht mehr dem anderen Glauben schenken. Wie viele Männer sagen, ja, die Frau, was die sagt, da rein, da wieder raus. Die merken nicht, dass da vielleicht eine tiefere Weisheit drin steckt und es gar nicht schlecht wäre, da drauf zu hören, was sie im Außen wahrnimmt, und andersrum natürlich genauso.
Mhm.
Nur so kann es gehen. So kommst du innerhalb einer Beziehung weiter. Wenn du das nicht mehr hast, dann, und dieser Respekt nicht mehr fehlt, dieser Respekt fehlt, dann kannst du dich ja auch gleich trennen, weil wozu sollte man jetzt noch sich gegenseitig das Selbstwert zerstören, weil man den Respekt nicht mehr hat.
Ja.
Nur wenn du in die Haltung kommst zu sagen, ja, ich respektiere und ehre dich in deiner Weisheit und ich weiß, dass du mich nicht verletzen möchtest, auch wenn Verletzung in mir ist, so kannst du den Weg durchgehen, um in die dritte Phase zu kommen, die dann bedingungslose Liebe heißt.
Mhm. Okay. Dritte Phase?
Bedingungslose Liebe, ja, bedingungslos ist alles gut. Das heißt, das sind Paare, die werden wahrscheinlich für immer zusammen sein können, sich auch lieben und respektieren und das, was und sich gegenseitig in der Freiheit lassen, dass jeder das leben darf, was er leben möchte oder meint zu brauchen.
Mhm.
Innerhalb der Beziehung oder außerhalb der Beziehung, auch auf sexueller Ebene.
Offene Beziehung?
Nee, also offene Beziehung möchte ich so nicht sagen, weil wenn ich jetzt offene Beziehung höre, dann habe ich wieder so dieses Ding, ist, dass das so wahllos ist.
Mhm.
Nee, das bedeutet einfach nur, es kann ja sein, dass sich in dieser bedingungslosen Liebe etwas verändert, dass der eine Partner keinen Sex mehr möchte und der andere möchte. Oder dass sich in dieser Beziehung etwas verändert, dass der eine keine spirituellen Gespräche führen möchte. Und der andere, für den ist das aber Seelennahrung, der möchte das tun. Oder, keine Ahnung, da gibt es ja viele Sachen, Hobbys, alle möglichen Hobbys. Dann gehe ich nicht in diese bedingungslose Beziehung, bedingungslose Liebe rein und sage dem anderen, ja, aber jetzt ist meine Bedingung, dass du das, das und das mit mir lebst.
Mhm.
Aber ich sage auch nicht, ich leide jetzt und verzichte auf etwas, was mir wichtig ist, nur weil du das nicht mit mir teilen möchtest. Also suche ich mir einen Gesprächspartner, der den ich an der Stelle gut finde. Oder ich suche mir einen Liebhaber, weil ich im Moment durch den Sex noch nicht durch bin und das einfach noch leben möchte. Und gleichzeitig liebe und ehre und respektiere ich dich da, wo du bist. Also weißt ja. du, weil diese offene Beziehung, das Wort, da ist schon so viel passiert, das ist nicht, irgendwie trifft es das nicht, was ich meine, es,
ja.
weil es ist nicht wahllos, sondern das hat was mit Verbundenheit zu tun und mit Respekt auch dem Partner gegenüber zu sagen, ich höre auf, etwas, Wünsche an dich zu richten, die du nicht erfüllen kannst oder möchtest. Und der andere sagt, und ich höre auf, dich als mein Eigentum zu betrachten, nur weil ich mit dir verheiratet bin.
Ja, das verstehe ich. Aber die dritte Person, also das mit Hobbys und so keine Frage und das mit Gesprächspartnern auch keine Frage.
Aber heute der Sex, reden. Der Sex, ja.
Ja, ja. Ich finde das spannend. Rein aus philosophischer Sicht. Dann liebst du den Partner. Und der liebt dich und er respektiert, also jetzt nicht du Saraswati, sondern du Mann, du Frau, egal, respektiert, dass der andere ein anderes Bedürfnis hat und der stillt das dann mit einer dritten Person.
Mhm.
So, Ja, die beiden bleiben in der Liebe. Mhm. Mich interessiert es jetzt wirklich aus tantrischer Sicht und aus der Sicht, aus der Yoga-Philosophie, weil gesellschaftlich ist mir das schon sehr klar, aber mich würde es einfach mal echt an der Stelle interessieren, wie diese, jetzt kann ich wieder nur mit Klischees kommen, Dreiecksbeziehung ist es ja dann nicht, aber ja, du weißt, was ich meine.
Ja, ja, ja.
So, welche Verbindung habe ich denn aus yogalogischer Sicht dann zu dieser dritten Person? Also das bezieht sich dann, wenn wir am Anfang gesagt haben, es ist ja kein konventioneller Sex.
Mhm.
Da kommen wir ja ursprünglich her. Was ist es denn dann zu dieser dritten Person?
Ja, es ist wahrscheinlich dann tantrischer Sex. Aber es ist natürlich, also ich kann ehrlich gesagt jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung heraus da nichts zu sagen, weil ich das nicht praktiziere. Und ich glaube, dass es immer eine Herausforderung ist, sowas zu leben. Aber wie willst du mit dieser Situation anders umgehen? Also wenn der eine möchte und der andere nicht.
Ja, das verstehe ich. Ich meine jetzt aus energetischer Sicht. Also ist es dann,
so.
Habe ich dann mit der dritten Person, tausche ich dann Energien aus oder habe ich dann...
Ja gut, du hast ja dann nur eine sexuelle Beziehung mit der anderen Person, mit dem Liebhaber dann in dem Fall, sprich mit dem Liebhaber wird die Energie ausgetauscht. Weil mit der anderen Person, wenn du nicht in eine körperliche Beziehung mit der anderen Person gehst, dann tauschst du ja keine Energie aus. Du tauschst Gespräche aus oder Nahrung oder Geld oder Wohnraum oder auch Zuneigung und Respekt und auch Liebe und das alles. Aber Energie, also das, was wir von diesem Energie, als wir von dem Energiekreislauf gesprochen haben, das ist ja was, eine körperliche Erfahrung, die über den Körper gemacht wird. Und das geht dann, das ist dann, betrifft dann nur den Liebhaber und nicht die andere Person, die das nicht leben möchte.
Heißt, ich hole mir die Energie dann über diese andere Person und nutze die dann für die Beziehung. Also weil also es macht ja was mit meiner Energie.
Ich nutze die. Nee, ich bin einfach frei in meinem authentischen Sein an der Stelle.
Okay.
Und es ist doch was ist doch einfach nur eine Idee zu glauben, ich kann nur eine Person lieben. Und es ist doch nur eine Idee zu glauben, ich kann in eine sexuelle Beziehung immer nur mit einer Person gehen, mit der ich jetzt verheiratet bin, bis ans Lebensende. Also wir wissen doch faktisch, dass das eine Illusion ist. Also das weiß jeder. Also jeder kennt jemanden, der irgendwie fremdgegangen ist. Also dass es faktisch nicht funktioniert. Da haben wir doch genügend Erfahrungen zu gesammelt.
Ja.
Und es braucht halt eine hohe Bereitschaft, eine hohe Freiheit und eine hohe, also man muss sehr reflektiert sein und sehr erwachsen damit umgehen, wenn man in so eine Beziehung geht oder in diesem Freisein unterwegs ist. Mhm. Aber das geht nicht anders. Also ich kann ja nicht mit dem Trauschein die Rechte auf meinen Körper abgeben. Das geht doch nicht.
Mhm.
Oder also das ist aus tantrischer Sicht unvorstellbar, sowas zu tun. Das bedeutet, also eine Ehe bedeutet eine Verbundenheit und bedeutet, ich bin für dich da. Ich weiß, dass ich für dich da sein möchte, bis an dein oder mein Lebensende. Das ist doch schon viel. Aber dann noch zu knüpfen, ich möchte alles, was ich irgendwie auf diesem Planeten noch erfahren möchte, mit dir erfahren, das ist schon ein bisschen hardcore eigentlich, oder? Und wir haben natürlich unterschiedliche Phasen und dann hat halt der eine Lust auf Sex und der andere nicht. Und dann, wie willst du es machen?
Ja, ja, also rein gesellschaftlich ist mir das schon sehr klar.
Ja, Gesellschaft ist ja immer noch ein No-Go. Ja, wenn ich das jetzt, also für viele ist es ja immer noch ein No-Go, unvorstellbar, das so zu machen. Aber wenn wir jetzt hier einfach mal ganz entspannt sitzen und ganz emotionsfrei uns das mal vor Augen halten, wir wissen doch, dass das wirklich einfach nur Leid bringt. Weil ich kann ja von niemandem erwarten, dass wenn der noch voll in Saft und Kraft und in seiner Libido ist und der andere sagt, ich möchte das aus irgendwelchen Gründen nicht leben, kannst du doch nicht erwarten, dass der sich einmottet. Der andere, der gerne hätte. Das geht ja nicht.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Und das gehört doch auch wieder zu diesem authentischen Sein zu tun. Das hat wieder mit diesem authentischen Sein zu tun, zu leben, wie es deinem Gefühl entspricht, in aller Wertschätzung und in allem Respekt vor dem anderen, den anderen auch mitnehmend, und mit aller Offenheit damit umzugehen. Mhm. Das dann dem anderen auch zu überlassen, das zu lernen.
Mhm. Okay, ja, kurzer Exkurs, hat mich jetzt echt interessiert. Wem würdest du denn Tantra empfehlen grundsätzlich?
Ja, allen.
Ja, wie mache ich das denn? Gehe ich dann in den Workshop, gucke mir das mal an und dann trage ich zu Hause in den Terminkalender ein.
Ich hoffe, dass mich jetzt nicht gleich alle Schulen anschreiben werden, aber ich finde ja, also dieser Sexualkundeunterricht in Schulen geht gar nicht. Also ich weiß nicht, es wird bestimmt mittlerweile ein paar geben, die das besser machen. Aber so wie ich das in meiner Schulzeit erfahren habe, wirklich, das geht gar nicht. Und warum nicht eine Tantra-Yogini mal in so eine Schulklasse setzen und wirklich mal über Sexualität sprechen und denen einfach auch mal sagen, du, das hat was mit Begegnung und Liebe zu tun. Und es ist für unsere Mädels doch unglaublich wichtig zu wissen, das, was ich da in einem Porno oder in irgendeinem romantischen Film vorgelebt kriege, das hat gar nichts mit der Realität zu tun. Ich muss das für mich nicht übernehmen. Sondern ich darf einfordern, dass es für mich so sein muss, der Junge oder der Mann muss mich sehen. Mhm. Und er muss bereit sein, in Beziehung mit mir zu gehen. Mhm. Und nicht dieses, können wir Freundschaft plus? Ich kann dieses Freundschaft plus nicht mehr hören, wenn ich das nochmal höre. Ja. Das ist so ein, was soll Freundschaft plus sein? Das bedeutet, ich lasse mich nicht ein, ich gehe auch nicht in eine tiefere Intimität mit dir, ich möchte einfach nur befriedigt werden. Kannst du das für mich bitte sein, die Person, die mich befriedigt? Mhm. Und ganz viele Mädchen und aber auch Frauen sind noch nicht in ihrer Kraft, dass sie sagen können, hey, Moment, ich habe meinen inneren Liebhaber, ich lasse mich auf so einen Deal nicht ein. Mhm. Ich bekomme Liebe und wenn ich Liebe bekomme, dann kann ich Sex mit dir haben. Das ist das, was die Frau sagt mit ihren Polen. Und der Mann sagt, ich möchte Sex und dann kann ich dir Liebe geben. Das ist das, was er aus seinen Polen heraus sagt. Mhm. Und da aufeinander zuzugehen, und in Beziehung zu gehen, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, wir verstehen, wir haben beide diese unterschiedlichen Ansätze und jetzt gucken wir aber, dass wir uns ja aufeinander zubewegen. Das ist doch Beziehung. Und in dem Moment, wo einer sagt, ich möchte, dass du das so machst, wie ich das gerne hätte, aber ich bin nicht bereit, auf dich zuzugehen, das ist für mich keine Beziehung. Es geht nicht. Das ist was Einseitiges. In dem Moment, wo das Mädchen oder die Frau das Gefühl hat, sie muss um den Partner außen rumschlawenzeln, damit die Beziehung harmonisch ist und damit sie Bestand hat oder damit sie überhaupt in eine Beziehung reinkommt, ist es keine Beziehung. Mhm. Und früher oder später wird sie das merken, weil sie ausgepowert ist, weil sie energielos ist, weil sie nichts zurückbekommt, weil es nicht fließt, weil der andere sich nicht darauf einlassen möchte. Und das würde ich in Schulklassen schon sagen, dass dieses Prinzip würde ich schon in Schulklassen erklären.
Ja.
Dass das darf einfach nicht passieren, dass man sich auf so Abhängigkeiten einlässt, weil Beziehungen, die aus einer Abhängigkeit entstehen, die funktionieren ja nicht auf Dauer, die verursachen nur Leid. Und es ist doch gut, wenn unsere Kinder schon wissen, was das eine ist und was das andere ist. Mhm. Und wie man Sexualität noch leben kann, dass es nämlich nicht um Leistungsdruck geht, dass es nicht um Härte geht, sondern dass es um Begegnung geht, dass es um Sanftheit geht und Meditation geht. Und wenn es mal wild wird, dann wird es mal wild. Das schließt Tantra nicht aus. Aber nicht nur.
Ja.
Also von daher alle, ab der Schulklasse, also ab sofort, ja, an jedes Alter,
entsprechend,
Alters entsprechend. Und dann mit natürlich spätestens kurz bevor sie in ihre erste sexuelle Begegnung gehen. Mhm. Also ganz ehrlich, ich habe das mit meinen Töchtern gemacht, habe gesagt, hey, so und so muss ich das für dich anfühlen. Und wenn sich das für dich nicht anfühlt, dann ist es nicht richtig.
Wie alt waren die da?
Ja, immer, also ich glaube, ich texte die schon seit immer mit mit Tantra Yoga voll, aber auf jeden Fall waren die so um die 10 und 11 oder so, wo ich definitiv ihnen etwas darüber gesagt habe, wie tantrische Liebe aussieht. Mhm. Und was für Sie als, gerade als Mädchen ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn Sie Ihr erstes Mal haben, worauf Sie hinspüren sollten, achten sollten, was Sie einfordern dürfen, wozu Sie gar nicht Ja sagen müssen, und was nicht, und ein Bild, das zwar gesellschaftlich akzeptiert und normal ist, aber dass das nicht normal ist, das ist nicht normal. Das, was man in Pornos sehen kann, das ist nicht normal. Das ist unsere Vorstellung davon, was normal ist. Aber um ehrlich zu sein, ist doch zutiefst krank, eine Frau als Sexbefriedigungs-etwas zu betrachten. Und dass es Mädchen gibt, die sich dafür hingeben und ihr Selbstwert darüber polieren wollen, dass sie sexuell attraktiv sind, das finde ich schlimm. Aber du siehst das rein faktisch, dass das ganz viele Mädchen machen.
Ja.
Ja.
Gut.
Nee, sie werden irgendwann an den Punkt kommen, wo sie merken, dass das nichts von Dauer ist.
Also, ja, aber das Blöde ist halt, dass wenn du mit einem falschen Bild da reingehst, in die erste Beziehung oder in, ja, mit dem ersten Freund, erste Freundin, dann ist die Verletzung ja umso tiefer. Ne? Also ich finde das ganz, ich finde das super, wenn du mit deinen Töchtern vorher drüber gesprochen hast, weil die dann die Möglichkeit hatten, anders in eine Beziehung zu gehen oder anders in die erste Liebe zu gehen. Und klar, verändert man sich dann anschließend und kann als Frau noch reifen, aber die Verletzung, die dadurch entstanden ist, die bleibt halt erstmal. Und das ist ja viel anstrengender, das dann eventuell, wenn es überhaupt geht, zu heilen oder, ne? Also muss man ja nicht. Also, wie du sagst, ne? Also wenn du vorher deutlich machst, du hast ein Recht auf deine eigenen Bedürfnisse und eigentlich sieht es so und so aus, ein wertschätzendes Miteinander, und dadurch den Kindern dann die Möglichkeit gibst, oder den Jugendlichen dann, in die Beziehung anders reinzugehen. Ich denke, dann vermeidet man auch viele Verletzungen. Ne? Also das, was du im Prinzip gesagt hast, versuche ich gerade zu bestätigen.
Also ich wäre, ich hoffe, aber komischerweise manchmal läuft auch wie so ein, sagen wir mal, karmischer Automatismus, der, obwohl das Kinder wissen, alles wissen, was sie wissen müssen, oder auch Erwachsene wissen's, und trotzdem scheint es etwas in ihnen zu geben, dass sie diese Negativerfahrungen trotzdem machen wollen und müssen. Obwohl sie es besser wissen müssten, weil sie es gesagt bekommen haben. Also ich glaube, manchmal muss es wirklich, so leid es einem tut, so sein, dass jemand durch so eine negative Erfahrung gehen muss, um zu lernen oder zu wachsen. Es reicht leider manchmal nicht, es einfach nur zu sagen. Aber ich glaube, es ist zumindest etwas, also so ein Samen ist zumindest gesetzt, wenn sie darüber schon mal gehört haben, dass es auch anders sein kann. Weil sie ja dann erst in die Position kommen, eine Entscheidung zu treffen. Auch wenn die Entscheidung erst 10 Jahre später gefällt wird. Ah, Moment mal, da gab es noch einen anderen Weg. Und ich habe jetzt 10 Jahre lang irgendwie konventioneller Sex gehabt. Und jetzt merke ich halt erst, Moment, ich möchte das gar nicht mehr. Oder jetzt merke ich vielleicht erst, irgendwie hat mich das auch verletzt.
Ja.
Und dann sich für was anderes zu entscheiden.
Ja.
Das kann manchmal auch wirklich lange dauern. Und die Verletzung, die durch konventionellen Sex entsteht, sich das zugestehen, das ist schon ein großer Schritt. Also viele Frauen merken gar nicht, dass sie verletzt worden sind. Sie gehen darüber hinweg. Es ist für sie vielleicht auch ein Stück weit normal. Und erst wenn sie spüren können, wie es sich sonst noch anfühlen kann, kommen die überhaupt erst dahin zu merken, ah, okay, eigentlich habe ich an viel zu vielen Stellen Ja zu etwas gesagt, wo ich besser hätte Nein sagen müssen. Und ich glaube, die Erfahrung haben ganz, ganz viele Frauen gemacht.
Ja.
Weil wir da ja erst im Wandel sind, so selbstbestimmt und stark zu werden, dass wir sagen, wir sind unabhängig von einem Mann. Und weil ich unabhängig bin, brauche ich mir auch nicht mehr alles gefallen lassen.
Ja.
Das ist jetzt gar nicht so, das soll jetzt gar nicht so nach Feindbild klingen, sondern es ist eher sowas wie, hey, wenn es ist normal, wenn du jemanden den Raum lässt, dass er sich austoben kann, wie er will, und er selber sich nicht einbringen muss, dann wird das vielleicht auch tun, einfach mangels Bewusstsein, dass das anders machen könnte. Und mangels Bewusstsein entstehen dann diese Verletzungen. Mhm. Und da finde ich, hat die Frau doch viel an der Hand zu sagen, ich kann mich dahingehend entwickeln und stärken, dass ich nur so und so und so einen Mann an meiner Seite akzeptiere, oder dann gar nicht. Mhm. Aber ich bin kein Lustobjekt von einem Mann.
Ja. Selbstbestimmtes Leben und Lieben.
Ja. Und natürlich andersrum immer genauso, klar.
Ja. Haben wir alles gesagt?
Wir haben noch nicht alles gesagt.
Für Teil 1.
Aber ich würde sagen, wir können gern nochmal über das ein oder andere aus der Tantra-Welt reden. Ja. Aber so für heute, glaube ich, haben wir erstmal alles gesagt.
Die Tantra Basics.
Genau.
So, und fortgeschrittenen Kurs kommt dann in einer der nächsten Podcast-Folgen.
Mhm. Genau.
Vielen Dank für die Einblicke.
Ja, sehr gerne.
Ich fand das sehr angenehm, das mit dir so zu besprechen. Fand's gut. Freue mich auf den zweiten Teil zu dem Thema. Dankeschön.
Schön, freut mich.